Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der aus Hamburg, genauer gesagt aus St. Pauli, zu uns gekommen ist. Ein Mann mit vielen Begabungen und vielen Berufen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Corny Littmann.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Haben Sie Fußball geguckt gestern Nachmittag?
Ein bisschen habe ich geguckt.
Aber wie fanden Sie es?
Ja, mäßiges Spiel. Ja. Russen überraschend gut. Die haben vorher alles verloren oder nicht gewonnen, besser gesagt. 5 Tore, das ist eine Ansage.
Und die anderen, Saudi-Arabien.
Saudi war so enttäuschend.
Ja. Ne?
Also, naja.
Aber immerhin ein Auftakt einer Fußball-Weltmeisterschaft mit 5 Toren im ersten Spiel hat man ja auch nicht immer gehabt.
Das war erstaunlich. Das andere, ich weiß nicht, ob man Robbie Williams mit seinem Stinkefinger da gebraucht hat.
Weiß ich auch nicht.
Ob man Herrn Putin mit seiner doch etwas verlogenen Rede gebraucht hat. Aber Cesar, nun ist es mal
so
da und nun wollen wir uns die Spiele angucken.
Und darauf freuen Sie sich auch?
Ich freue mich heute Abend auf Portugal gegen Spanien. Ich
glaube, 20
ganz
Uhr?
Ganz spannendes Spiel, ja.
Ja, weil Spanien natürlich vollkommen durcheinander erstmal.
Auch das glaube ich gar nicht unbedingt, dass sie so durcheinander sind. Aber es sind natürlich zwei Spitzenteams und ich hoffe, es wird ein spannendes Spiel.
Wenn man den Trainer 2 Tage vor dem ersten WM-Spiel rausschmeißt, das wäre so, als würde Löw gehen und Oliver Bierhoff übernimmt.
Ja, aber so wichtig ist der Trainer dann auch nicht. Das ist ein Trainerstab.
Okay.
Ein ganzer Trainerstab drumherum.
Also wenn es einer weiß, dann sind Sie es, weil wie viele Jahre waren Sie Präsident?
Na, fast 8 Jahre.
FC St. Pauli, 8 Jahre.
Ja.
Wie viele Trainer haben Sie damals rausgeschmissen?
Ich glaube nur 2.
Wen?
Nee, 3. Jetzt bringen Sie mich aber in Verlegenheit auf die Schnelle. Ich weiß immer, waren und die erfolgreich da waren. Der erfolgreichste war Holger Stanislawski zu meiner Zeit.
Ja. Der aber inzwischen auch nicht mehr als Trainer arbeitet.
Der inzwischen einen Rewe-Supermarkt hat und Fußball-Experte beim ZDF ist.
Ja.
Mit Holger Stanislawski sind wir von der 3. in die 2. Liga und von der 2. in die 1. Liga aufgestiegen. Also
das
war sehr erfolgreich.
Das heißt, das muss doch eigentlich ein guter Trainer sein. Warum hat es dann in Hamburg und in Hoffenheim nicht geklappt? In Köln, Entschuldigung, nicht in Hamburg.
Ich glaube, das fiel die Chemie auch im Verein.
Mhm.
Und mit den Spielern natürlich auch.
Mhm.
Das ist gut gegangen in Hamburg.
Mhm.
Auch St. Pauli, sehr gut gegangen. Mit dem zu erwartenden Ende des Abstiegs aus der 1. Liga damals, nicht überraschend für mich. Und dann ist ein Trainerwechsel ja immer Usus.
Wie ist es denn bei Ihnen? Also lange Jahre Präsident eines Fußballvereins, dann ausgestiegen.
Ich muss immer sagen, ehrenamtlich und nebenberuflich.
Okay, ehrenamtlich und nebenberuflich. Aber jetzt, wie groß ist die Distanz? Was kriegen Sie noch vom Verein mit? Auch von den ganzen Internas, die da ablaufen?
Ich kriege Gott sei Dank wenig von den Internas mit und habe das Vergnügen, mir Spiele anzugucken, wenn ich in Hamburg bin.
Okay.
Und mit Freude anzugucken und ohne viel Nachwehen auch anzugucken. Also eine Niederlage, die vermiest mir vielleicht für den restlichen Tag die Laune, aber weiter beschäftige ich mich damit.
Das war früher anders,
ja,
als Sie noch Präsident waren?
Ach, ja. Um Gottes Willen, da haben wir manchmal tagelang über die Konsequenzen beraten.
Okay. Fußball ist unser Leben und unser Thema hinsichtlich der WM, die gestern
und
in Russland
dieses schreckliche Lied, ja?
Welches?
Fußball ist unser Leben.
Theatermacher, Gastronom, wie viele Einrichtungen in Hamburg auf St. Pauli haben Sie aktuell?
Naja, weiß nicht so genau.
Schon?
3 Theater, ein paar Kneipen.
Okay.
Teilweise gehören sie dazu, 2 Restaurants gehören auch zu den Theatern.
Und läuft alles wunderbar?
Läuft alles sehr zufriedenstellend, sag ich mal. Also Theater,
aha,
natürlich ein bisschen nach den Produktionen. Wir haben viele Gäste aus dem Baden-Württembergischen, die in die heiße Ecke kommen.
Was ist die heiße Ecke?
Die heiße Ecke ist das deutsche Musical überhaupt.
Ach so.
Feiert 15-jähriges Jubiläum jetzt. Seit 15 Jahren spielen wir die heiße Ecke, das erfolgreichste deutschsprachige Musical. Und da sind viele, viele aus der Gegend, die uns besuchen.
Schön. Wir wollten über Fußball reden, wenn Sie einverstanden sind, über die deutsche Fußballnationalmannschaft und machen wir das gleich zu Anfang, diese Geschichte mit Özil und Gündoğan und Erdoğan. Wie sehen Sie das?
Unglücklich.
Unglücklich?
Von den beiden.
Ja.
Ich finde, es wird ein bisschen zu viel Aufhebens darum gemacht. Ja, so, das passiert, die sind türkischstämmig, die haben ein Verhältnis zu ihrem Land und auch zu ihrem Staatspräsidenten. Ja, hätten sie nicht so dick auftragen müssen, haben sie gemacht. Gündoğan hat sich erklärt dazu, Özil schweigt und beide waren sie bei Steinmeier und gut ist.
Der ja so. Nun ihr eigentlicher Präsident ist, wenn sie
natürlich
für die deutsche Fußballnationalmannschaft
spielen. Ja, man kann da drauf rumreiten.
Aber jetzt ist gut, meinen Sie?
Ja, jetzt ist
gut. Die sollen jetzt spielen und dann?
Naja, ob sie spielen sollen, wird Jogi Löw entscheiden. Aber wenn sie spielen, sollen sie gut spielen, ja.
Wobei diese Inanspruchnahme von prominenten Fußballern, es hat ja auch ein Foto jetzt aktuell gegeben, Mohamed Salah, dieser große Fußballer aus Liverpool, der für die ägyptische Nationalmannschaft spielt, mit diesem schrecklichen tschetschenischen Präsidenten Kadyrov.
Ja, dass Fußballer und prominente Fußballer auch missbraucht werden, dass sie dort sehr vorsichtig sein müssen, vielleicht manchmal auch falsch beraten, das ist Realität. Mhm. Aber es ist auch Realität, dass nicht nur der deutsche Fußball, sondern der europäische Fußball eine Institution ist, die wie keine andere die Globalisierung schon praktiziert. Und die europäische Einheit im Übrigen auch praktiziert. Man gucke sich jede Mannschaft an. Da spielen überall verschiedenste Spieler europäischer Nationen. Es gibt keine deutsche Mannschaft mehr in der Bundesliga. Also das, was viele darunter verstehen, da mögen viele sein, die inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Aber originär deutsche Mannschaften, wie das ein nationalistisch eingestellter Mensch vielleicht fordert und will, die gibt es längst nicht mehr.
Was trauen Sie denn dieser europäischen deutschen Fußballnationalmannschaft zu?
Ich glaube, wir werden ab dem Viertelfinale große Probleme kriegen, je nachdem, gegen wen wir spielen. Aber es sind viele Mannschaften, die einige noch gar nicht auf der Rechnung haben. Also Belgien beispielsweise, England beispielsweise, nicht nur Brasilien. Und die könnten uns ab dem Viertelfinale große Probleme
machen. Wobei die Belgier und die Engländer ja seit Jahrzehnten nichts gerissen haben.
Ja, warten wir es mal ab. Tempora mutantur. Die Zeiten können sich ändern.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Udo Lindenberg und mit Corny Littmann. Wie eng ist Ihr Draht zu Udo aktuell?
Wir haben einen sehr engen Draht. Ja. Wir kennen uns seit über 35 Jahren. Und im Moment ein wirklich fast schon freundschaftlich ganz direktes Verhältnis. Warum? Weil Udo mit mir, mit uns gemeinsam einen Traum verwirklicht hat auf der Reeperbahn direkt neben dem Schmidt-Theater, ist Panic City entstanden. Ein alter Traum von Udo. Und Panic City ist Udo Lindenberg medial, multimedial, nicht nur medial, multimedial. Aha. Also mit Virtual Reality, Augmented Reality. Dort ist man beispielsweise auch in einem Studio und singt genau dieses Lied mit ihm zusammen. Ich mache mein Ding.
Und das haben Sie mit ihm zusammen auf die Beine gestellt?
Das haben wir mit ihm zusammen entwickelt, ja. Und er wirklich in jedem Detail auch gesagt, so wünsche ich mir das. Es ist 90 Minuten lang in einer Gruppe von bis zu 20 Personen ein Rundgang multimedial durch Udos Leben. Okay. Von den Anfängen bis heute und ich bin ein großer Verehrer von ihm.
Der
ein guter
ja
Freund,
auch,
nicht dieser typische Lindenberg-Fan vielleicht, aber ein guter Freund. Ich finde es ganz außerordentlich, was er in seinem Leben alles angestellt hat.
Ich wollte gerade sagen, also sehr erstaunlich, wie man bei der Intensität dieses Lebens sich so oft auch neu erfinden kann.
Unglaublich.
Ja.
Unglaublich. Und er hat ja, wenn man seine Karriere verfolgt, sind es ja auch 50 Jahre Deutschland, 50 Jahre bunte Republik. Mhm. Das ist auch ein Geschichtsunterricht. Also wenn man da durchgehend sein Leben verfolgt, wenn man heute Menschen in Leipzig fragt, wer hat eigentlich mehr zum Mauerfall beigetragen, Helmut Kohl oder Udo Lindenberg, dann werden in seinen Konzerten alle sagen Udo Lindenberg. Okay. Und ich habe selber erlebt, dass also Bürgerinnen und Bürger da aus Leipzig kamen, ihn begrüßt haben und gesagt haben, ohne dich, Udo, wären wir nicht heute da, wo wir sind.
Okay, also Udo ist inzwischen 72 Jahre alt, plant, glaube ich, wieder eine große Tournee.
Nächstes Jahr kommt eine große Tournee, jetzt kommt MTV Unplugged im Juli.
Und zieht auch diese Geschichten konsequent durch, füllt nach wie vor Stadien, wobei ich erinnere mich, als ich glaube, es war sogar in Stuttgart, als er im Stadion gespielt hat, da wird er ja mit so einem Korb in das Stadion runtergelassen.
Ja.
Und dann hat man ihn, bevor es losging, in Nahaufnahme gesehen. Und da war die Anspannung schon enorm groß.
Ja, aber mit 72, letztes Jahr noch 71, also so 2 Stunden lang über die Bühne zu toben, das ist ganz außerordentlich. Und das ist ja nicht sein einziges Talent. Er ist ein begnadeter Maler. Seine Bilder, die er malt, sind sehr begehrt. Und er ist auch einer, der sich eben einlässt. Der Klartext redet, da wo er es für angebracht hält. All das kann man in der Panic City erleben.
Und dieses Modell, in einem Hotel zu leben, das zieht er auch eisern durch.
Das zieht er eisern durch, ja, da hat er nun sich langsam daran gewöhnt über die Jahrzehnte. Und ich besuche ihn ja oft dort und muss sagen, angenehm praktisch.
Wir haben gerade gehört, Julian Lennon, dessen Vater, John Lennon, war ja auch ein ums andere Mal damals.
Die Beatles haben ihre Karriere da ja begonnen.
Star Club,
in der großen Freiheit. Aber das war es dann auch schon. Mhm. Ja, das waren die ersten Auftritte und die Weltkarriere hat nicht in Hamburg stattgefunden.
Star Club gibt es den?
Gibt es nicht mehr, lange nicht mehr.
Gibt es eigentlich noch Onkel Pö?
Onkel Pö gibt es auch lange nicht mehr. Es gibt auch ein Salambo, da waren Live-Sex-Shows, auch nicht mehr.
Aha.
Also die Reeperbahn lebt vom Wandel und hat das schon immer getan. Und es gibt vieles Gott sei Dank nicht mehr, wie die Piep-Shows beispielsweise, die sind völlig verschwunden. Dafür gab es lange Zeit jetzt Table-Dance-Bars, auch fürchterlich. Also davon gibt es nur noch sehr wenige.
Also ich merke so der... Der klassische Romantiker, der sagt, früher auf St. Pauli war alles besser, der sind sie nicht.
Es gibt diese Menschen immer noch, die sagen, früher war alles besser. Und diese Menschen erinnere ich gerne daran, dass in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts 60 verschiedene Theaterbetriebe beheimatet waren auf der Reeperbahn.
Aha.
Große, kleine, zum Beispiel der Trichter. Trichter sagt ja was, so ein Kücheninstrument oder was? Nein, der Trichter war nach dem Wintergarten Berlin das zweitgrößte deutsche Varieté-Theater.
Okay.
Es gab das St. Pauli-Theater, was es heute noch gibt, das älteste Theater Hamburgs. Es gab ein Operettenhaus und es gab viele, viele kleine Theater, also was wir tun mit Schmidt und Tivoli, ist im Grunde an diese Tradition auch anzuknüpfen.
Traditionspflege letztlich.
Ja, und deshalb natürlich nicht, wir gehen zurück, sondern es ist im heutigen, also im heutigen Gewande, das ist zeitgemäß, aber es bezieht sich auf die Tradition der Reeperbahn.
Also wenn Table Dance, Salombo und diese ganzen Geschichten, wenn das alles nicht mehr stattfindet, hat das Auswirkungen auf die Touristen, weil die eigentlich genau auf diese Geschichten abonniert waren?
Nein, abonniert waren, aber längst nicht mehr abonniert sind. Der Stadtteil St. Pauli hat 20.000 Einwohner und über 20 Millionen Besucher im Jahr. Also es ist schon der touristische Entertainment-Hotspot, nicht nur in Deutschland, weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.
Wie hat sich die Zuhälterszene entwickelt?
Kaum noch sichtbar.
Nicht? Okay.
Auch Prostituierte, ich sage immer, wenn die da nicht stünden, dann müsste man Studentinnen als Hartz-IV-Kräfte da vielleicht hinstellen, einfach als Deko, ja, damit noch welche dastehen. Die eigentliche Prostitution, also die für die, ja, wie soll ich mal sagen, Betreiber zuhält, die das Geld bringt, die findet schon längst nicht mehr auf St. Pauli statt.
Ja, aber die hat sie ja nicht in Luft aufgelöst, die muss ja dann woanders stattfinden.
Natürlich gibt es sie in Teilbereichen immer noch und zu bestimmten Zeiten immer noch, aber ganz stark reduziert und die wirklich, sagen wir mal, gehobene Prostitution, die ist längst schon in den Vororten Hamburgs angelangt.
Sind Drogen ein Problem auf St. Pauli?
Drogen sind auf St. Pauli und in Hamburg überhaupt. Ich weiß nicht, wie es in Stuttgart aussieht, aber Drogen natürlich sind überall ein Problem, die im Herzen werden. Das ist ein eigenes Thema. Also was soll man eigentlich legalisieren oder nicht legalisieren? Da wollen wir jetzt nicht drüber
reden. Okay, SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Corny Littmann, den alle auf St. Pauli bzw. in Hamburg verorten, der aber eigentlich aus Münster stammt, korrekt?
Naja, ich bin da mal geboren worden.
Okay, wie lange haben Sie da gelebt? 3 Tage?
Sechs, sieben Jahre in der ersten Schulklasse und dann...
War es das?
Das war es mit Münster. Ich kenne Münster heute nicht.
Okay, keine Verbindung.
Ich habe überhaupt keine Verbindung zu Münster.
Und dann von Münster aus direkt nach Hamburg oder Zwischenstation?
In den USA und dann nach Berlin und von Berlin mit 15 Jahren nach Hamburg.
Wieso USA?
Vater war Professor der Finanzwissenschaften und wurde wissenschaftlich durch die Gegend gereist und Familie reiste mit.
Da gab es ja noch andere Kinder. Sie haben, glaube ich, eine Zwillingsschwester.
Und einen Bruder.
Ja. Wie waren die Anforderungen des Vaters, was die berufliche Ausbildung angeht?
Oh mein, ja. Ich sollte was werden. Und zwar was Richtiges, Wissenschaftliches. Habe dann zum Entsetzen meines Vaters Psychologie studiert. Ja. Das war für ihn keine Wissenschaft, sondern Kaffeesatzleserei.
Aha.
Und als dann noch der schwule Sohn das öffentlich gemacht hat und auf die Bühne gebracht hat, da gab es doch eine längere Funkstille, sagen wir mal.
Aha.
Hat sich gelegt, im Übrigen.
Wie viele Jahre hat es gedauert?
Naja, 4, 5 Jahre war das schon doch ein sehr reduzierter Kontakt und dann wurde es immer mehr. Und wir haben uns dann ab Mitte der 80er Jahre blendend verstanden. Ja. Und ich hatte ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater bis zu seinem Tod.
Also dieses Outing in den 70er Jahren, vollkommen andere Zeiten. Auf der einen Seite ein Stück weit zumindest liberalisiert, auf der anderen Seite längst nicht so, wie es heute ist, wo es vollkommen normal ist,
ja,
dass ein Minister schwul
also
ist und dass man
heiratet. Man muss sich immer in Erinnerung rufen, 69 wurde dieser Paragraph ja 575 nicht abgeschafft, sondern reformiert. Abgeschafft wurde er sehr viel später. Und zwischen einem Gesetz und der sozialen Realität besteht ein großer Unterschied.
Ja.
Und nein, es ist heute auch für viele Menschen immer noch nicht normal. Also ich habe Freunde, die jetzt in erstaunlichem Maße heiraten auch miteinander und die erzählen mir eigentlich alle, unsere Großeltern sind stellenweise völlig entsetzt, dass wir heiraten. Also schwul, okay, ja, aber Ehe ist Mann und Frau. Und diese Sichtweise teilen immer noch, ich will nicht sagen die Mehrheit, aber fast die Hälfte aller Deutschen. Und desto mehr man in ländliche Gebiete geht, desto größer werden die Vorbehalte gegen Schwulen. Wir sind in Stuttgart, ich lebe in Hamburg, in Berlin, in Köln, da ist das alles Normalität. Ja?
Ja.
Aber bitte fahrt nicht 100 Kilometer außerhalb dieser Metropole und guckt euch an, was auf dem Dorf passiert.
Auf der anderen Seite, wenn wir uns nochmal angucken, die Politik, überhaupt kein Problem mehr, dass jemand sagt, ich bin schwul, na und, fing glaube ich damals mit Wovereit an. Viele andere Branchen inzwischen auch. Also mit anderen Worten, es hat sich ja auch was geändert und verbessert.
Es hat sich sehr viel geändert, aber ein oder zwei, drei prominente schwule Politiker, das ist nur die Spitze des Eisberges. Es gibt viele, die immer noch, die ich auch kenne, die immer noch damit zurückhalten. Und man gucke sich nur den Fußball an, es gibt keinen aktiven schwulen Profifußballer. Sondern es gibt viele, die sich heute noch verstecken müssen.
Also, warum, Corny Littmann, gibt es keine schwulen Fußballspieler?
Es gibt schwule Fußballspieler, also aktive, und sie sollten sich nicht outen unter den jetzigen Bedingungen. Das ist meine Empfehlung seit Jahren. Aber natürlich gibt es in jedem gesellschaftlichen Bereich gibt es Schwule.
Warum
auch beim
sollen,
SWR ja, im Übrigen. Ja,
ja selbstverständlich. Aber beim FC St. Pauli eigentlich in Ihrer Amtszeit auch? Schwule Fußballer, sind da welche zu Ihnen gekommen?
Es sind keine zu mir gekommen und ehrlich gesagt für das Privatleben meiner Spieler habe ich mich auch herzlich wenig interessiert.
Wer hätte ja sein können, dass welche zu Ihnen gekommen sind, wissen, dass Ihr Präsident bekennend und offen schwul ist?
Das wussten alle von Beginn an. Und am Anfang gab es ein bisschen so beim ersten Händedruck schon, drückt er jetzt fest zu oder hat er so einen schlaffen, schwulen Händedruck? Und nee, ich habe fest zugedrückt und dann war, ach so, das ist ein Kerl.
Ah, okay.
Und dann im Laufe der Zeit hatte ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Die größte Ehre war, dass die Mannschaft mich zum jährlichen Ausflug nach Mallorca nach Saisonende zweimal eingeladen hat. Da durfte der Trainer nicht mit, der Co-Trainer nicht mit, alle möglichen nicht, aber den Präsidenten haben sie eingeladen sogar, mitzukommen. Vergnüglich, manchmal zweifelhaft.
Warum würden Sie heute einem Spieler abraten, sich zu outen? Weil, wenn er in einem gegnerischen Stadion spielt, die entsprechenden Sprechchöre abbekommen würde?
Überhaupt nicht das Problem. Das Problem liegt innerhalb der Mannschaften. Das heißt, wir haben ja, ich habe es vorhin schon ja mal gesagt, es sind internationale Mannschaften, das spielen Russen, das spielen Schwarzafrikaner, das spielen Kroaten, Serben. Also verschiedenste Nationalitäten, die einen völlig anderen Umgang mit Schwulsein, mit Homosexualität haben. Und mit diesen Spielern zusammen in einer Mannschaft als offen Schwuler zu spielen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das muss sich jeder vergegenwärtigen. Im Übrigen gibt es auch deutsche Spieler. Es ist nicht nur auf Schwarzafrikaner und Russen beschränkt. Es gibt auch deutsche Spieler, die erhebliche Vorteile gegenüber Schwulen haben. Es wäre innerhalb der Mannschaft ein dauerhaftes Spießrutenlaufen und das ist unter den gegebenen Umständen nicht denkbar.
Bedeutet aber, dass im Jahr 2018 Spieler, wenn sie Profifußballer, wenn sie denn schwul sind, sich verhalten müssen wie vor 50 Jahren, irgendwelche Scheinbeziehungen mit Frauen eingehen beispielsweise?
Nein, sie müssen sich nicht so verhalten, sondern sie sollten sich Rat an entsprechenden Stellen holen, damit sie außerhalb ihres Berufes, das betrifft ja viele andere auch, also andere Berufe auch, dass sie außerhalb ihres Berufes ein Leben führen, was ihren sexuellen Neigungen entspricht und was sie auch zufriedener macht, weil sie in einem bestimmten Umfeld offen damit umgehen können. Aber bitte nicht im Beruf und bitte nicht als Fußballer.
Aber auch das ist schwer, weil dieses offene Leben dann trotzdem im Geheimen stattfinden muss.
Ja, das ist schwer, aber das ist nicht nur für Fußballer schwer, das ist auch für andere Berufe schwer. Also man gucke ins obere Management in Deutschland, wie viele offene Schwule gibt es da? Wenige. Und die leben ihr Leben, wenn sie glücklich sind und wenn sie es glücklich hinkriegen, auch fern ihres Berufes.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Conny Littmann, der auf St. Pauli insgesamt 3 Theater betreibt und wie viele Millionen Subventionen im Jahr bekommt?
Null.
Null. Null heißt null?
Null heißt null, ja.
Nie irgendwie 1 Euro, 1 D-Mark?
Wir haben ja ein Prinzip und das Prinzip sagt, wir sind lieber von unseren Zuschauern abhängig als von einer Behörde, als vom Staat. Das funktioniert seit 30 Jahren mittlerweile ausgesprochen gut.
Funktioniert das nur bei Ihnen gut oder kennen Sie andere Betreiber von privaten Theatern,
weniger
die das
andere
auch so hinkriegen?
Die großen Musicals erhalten andere staatliche Förderung, also in anderer Form, nicht in Geldform unbedingt. Und ganz wenige, meistens ja sehr kleine Privattheater erhalten bis heute keine Zuschüsse. In Hamburg von den 40 Theatern, die wir haben, sind es glaube ich 35, 38, die Zuschüsse erhalten.
Ja, in den großen Städten ist es ja so, dass oft dann die jeweiligen Theater, Staatstheater, Opern und so sehr viele Zuschüsse bekommen und auch immer so argumentieren, sie brauchen dieses Geld, um auf einem künstlerisch hohen Niveau den Leuten was zu bieten. Können Sie das nachvollziehen?
Kann ich nachvollziehen, wobei wir ja Unterhaltungstheater auf einem sehr hohen künstlerischen Niveau machen. Das heißt, die Ansprüche, die wir an die Kolleginnen und Kollegen haben, die auf der Bühne stehen, sind ausgesprochen hoch. Sie müssen singen können, sie müssen spielen können, sie müssen tanzen können. Wir produzieren ja viele unserer Stücke selber. Die meisten eigentlich produzieren wir selber an der Spitze. Heiße Ecke, das St. Pauli Musical, was wir jetzt im September seit 15 Jahren spielen. Das erfolgreichste deutschsprachige Musical, was es überhaupt gibt und in Dauer Brenner. bei uns im Theater, aber weit, weit über Hamburgs Grenzen hinaus
bedeutet
bekannt.
Hochgerechnet jetzt, Musicals generell laufen nach wie vor?
Musicals laufen dann, wenn sie gut gemacht sind. Ich glaube auch, wenn sie authentisch sind, wenn sie ein deutsches Publikum ansprechen, ganz wichtig. Ich glaube, die Zeit, wo importierte Musicals, die ins Deutsche übersetzt werden, oft sehr schlecht im Übrigen, die Zeit ist vorbei. Also amerikanische Musicals sind heutzutage so authentisch, auch amerikanisch, spezifisch amerikanisch, dass man sie gar nicht mehr ins Deutsche übersetzen kann. Und deshalb ist die Zukunft eigentlich das deutsche Musical.
Welche Sachen laufen 2018 nicht mehr oder nicht mehr so gut wie früher?
Bei uns läuft alles gut. Ja. Nein, wir sehen es ja, die einzige Produktion erfolgreich, auch in Hamburg, die dauerhaft läuft, ist König der Löwen. Die anderen Produktionen, die ja sehr schnell im Wechsel jetzt spielen, laufen alle samt und sonders nicht so gut, obwohl es keine schlechten Produktionen sind. Also ein Stück wie Kinky Boots ist wirklich ein gutes Stück, aber es ist eben kein deutsches, es spielt nicht in Deutschland. Man hat keine Beziehung zu Hamburg, zu Deutschland überhaupt. Und bedauerlicherweise wird das noch eine Zeit anhalten.
Um das mit den drei Theatern nochmal auf breitere Füße zu stellen, bedeutet, Sie sind ein Unternehmer, der wie viele Leute beschäftigt und welchen Jahresumsatz macht?
250 ungefähr.
Da so kommt
knapp 20 Millionen machen wir schon.
Da kommt richtig was zusammen. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Politik in Hamburg gemacht?
Gott sei Dank, weil ich ja unabhängig bin von Alimenten oder Subventionen, sagt man auch, darf ich sagen, was ich möchte.
Okay.
Und ich kenne alle, die in Ämtern sind, natürlich insbesondere dann Kultursenatoren seit Jahren sehr gut. Das Interesse an unserer Arbeit beschränkt sich auf das private Interesse weniger Senatoren in Hamburg, sagen wir, das berufliche Interesse bleibt hinter dem zurück. Es will eigentlich keiner richtig wissen, warum man ein Theater auch ohne Subventionen betreiben kann.
Und erfolgreich.
Und sehr erfolgreich. Ja, wir haben ja 400.000 Besucher im Jahr. Wir haben weit mehr als Oper, Schauspielhaus, Thalia Theater. Also die großen Theater haben alle nicht so viele Besucher wie wir.
Dann gucken wir, wenn Sie einverstanden sind, am Ende der Sendung doch nochmal Richtung Russland, weil für die deutsche Mannschaft geht's am Sonntag um 17 Uhr mit dem Spiel gegen Mexiko los. Was trauen Sie der deutschen Mannschaft zu?
Also eigentlich sagen ja alle, ein Sieg ist Pflicht, aber Mexiko hat eine starke Mannschaft. Wenn man sich die Qualifikation anguckt in Südamerika, dann haben die schon einige zu Hause zumindest geschlagen. Und ich würde mal sagen, ein Unentschieden im Eröffnungsspiel ist schon fast deutsche Tradition. Das halte ich auch für wahrscheinlich.
Und ansonsten, wenn ich das richtig im Ohr noch habe, was Sie in der ersten Stunde erzählt haben, ab dem Viertelfinale wird es dann für die deutsche Mannschaft richtig schwer.
Richtig schwer, kommt auf den Gegner drauf an. Aber ich habe ja die Beispiele genannt. Belgien oder England beispielsweise sind starke Gegner.
Ja.
Hat keiner auf der Rechnung im Moment, aber das sind zwei Mannschaften. Ich weiß gar nicht, ob wir theoretisch auf die treffen können, aber wenn es denn so wäre, dann müssen wir uns warm anziehen.
Ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, irgendwie theoretisch könnte man auf Serbien treffen und auf Brasilien. Aber da bin ich mir unter Vorbehalt auch nicht sicher.
Ich gucke auch gar nicht so weit. Ich gucke jetzt auf drei Spiele.
So machen wir es.
Und hoffentlich die Vorrunde glanzvoll überstehen und dann gucken wir weiter.
Dann gucken wir nochmal, wenn Sie einverstanden sind, auf Hamburg, weil in der zweiten Liga gibt es in der kommenden Saison zwei Vereine aus Hamburg. Ihren Verein und den HSV.
Ja, HSV und FC St. Pauli. Das Erstaunliche ist eigentlich, vor 10 Jahren hätte das keiner gedacht. Der wirtschaftlich gesunde Verein ist einer in Hamburg. Und dieser Verein heißt FC St. Pauli.
Ja.
Vor 10 Jahren hätten alle gesagt, diese Chaoten und so, die können nicht wirtschaften. Im Gegenteil, der HSV hat über 100 Millionen Verbindlichkeiten. Also der ist immer, wenn er nicht einen großen Sponsor hätte, am Rande der Insolvenz.
Und das wird kein Selbstläufer für die?
Das wird überhaupt kein Selbstläufer. Man gucke sich nur Ingolstadt an, man gucke sich Darmstadt an. Ah. in dieser Saison, die sind beide nicht wieder hochgekommen.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Aber immer gerne.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Corny Littmann. Am Sonntag gibt's Leute der Woche. Am Montag kommt Reinhold Beckmann, den Sie gut kennen.
Guter Freund von mir, ja.
Ja?
Ja. Viel Spaß mit ihm.
Ja, danke.
Eins gehört.